Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Zur Predigt am 4. Advent hören wir das vorgeschlagene Gotteswort aus dem Evangelium nach Lukas Kapitel 1, die Verse 26 bis 38. Und im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, es ist sehr bewegend mitzuerleben, mit welch großer Freude die Juden ihren Messias feiern. Etwa am Freitagabend beim Empfang des Schabbat, wenn sie das Lied Machsiach anstimmen, wenn sie sich dazu an den Händen fassen, im fröhlichen Reigen vor Freude tanzen, sei es in Jerusalem auf dem Vorplatz der Klagemauer oder sei es im Hof ihrer Synagogen oder auf den Straßenplätzen oder auch zu Hause. Ja, die Juden feiern Woche für Woche ihren Messias. Und der hebräische Text dieses Messiasliedes, der lautet: Ich glaube fest mit unerschütterlichem Glauben an das Kommen des Messias, auch wenn er sein Kommen hinauszögert, so hoffe ich doch jeden Tag, dass er bald kommt. Lebendige Hoffnungen von Juden, vom Volke Gottes auf den verheißenen Messias. Bis heute lebendig, Woche für Woche, obwohl das Volk Israel diesen Jesus, den Sohn Gottes, bei seinem ersten Kommen auf diese Welt nicht erkannt hat. Die Juden, das auserwählte Volk Gottes, es hat eine Binde auf seinen Augen. Sie können nicht sehen. Sie haben noch nicht die Gotteserkenntnis. Und der Apostel Paulus erklärt im Römerbrief im 11. Kapitel uns Christen, warum das alles so ist. Paulus schreibt: Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist Und so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Verstockung im Volke Israel. Gebundene, blinde Augen. Und dennoch haben die Israeliten eine lebendige Hoffnung auf ihren Messias. Diese Hoffnung, diese Sehnsucht auf den Messias ist den Juden tief ins Herz hineingeschrieben. Das gehört quasi zu ihrer DNA, weil Gott diesen Rettungswillen für sein Volk Israel hat und niemals aufgeben wird. Und weil er das seinem Volk verheißen hat, dass der Retter kommt und das Volk erlösen wird. Nun fragen Sie sich, warum hören wir heute am vierten Sonntag kurz vor Weihnachten so viel von den Juden, von ihrer Verstockung, aber auch von ihren Hoffnungen auf den Messias? Ich habe damit die Predigt angefangen, weil ich glaube, dass auch wir Christen, die wir seit 2000 Jahren die Erkenntnis über den Sohn Gottes, über den Messias haben, weil wir Christen nach diesen 2000 langen Jahren immer noch lernen können vom Volk Gottes, nämlich lernen können von dieser Hoffnung und Sehnsucht und dieser Freude, die dieses Volk im Hinblick auf den Messias, den sie noch gar nicht erkannt haben, immer noch haben. Wir wissen es, seit 2000 Jahren wird Weihnachten gefeiert, weil wir wissen, dass der Sohn des Höchsten, der Messias, erschienen ist auf dieser Welt. Und dennoch frage ich mich, wie sieht es nach diesen langen 2000 Jahren aus in der Christenheit? Wie ist es bestellt mit unserer Freude über diesen Messias? Können wir uns auch, so wie die Juden mit ihren verbundenen Augen, mit ihrem blinden Herzen, können wir uns genauso freuen, Woche für Woche, darüber, dass der Messias erschienen ist? Feiern wir dies gebührend? Kann die Welt draußen, können Nichtchristen an uns erkennen, dass unser Leben anders geworden ist? Dass wir anders leben, dass wir anders glauben, weil wir diese Freude über diese Erkenntnis des Messias, des Gottessohnes in unseren Herzen tragen? Und weil wir diese Botschaft der Freude, diese Botschaft der Erlösung auch weiter erzählen an andere Menschen? Wir haben ja als Christengemeinde und wir als Pfarrer so einen Kalender, wo jeder Sonntag ja seinen Namen hat und für jeden Sonntag bestimmte Lesungen aus der Bibel vorgesehen sind. Und heute am vierten Sonntag sind alle diese Lesungen, die da vorgeschlagen werden, die sich Jahr für Jahr auch abwechseln, alle diese Lesungen sind geprägt von dieser Freude, von der Freude über die Erlösung. Da ist der alttestamentliche Text, wir haben ihn vorhin gehört, aus Jesaja 52. Da redet der Prophet von Freudenboten, die Frieden verkündigen, die Gutes predigen, die Rettung ansagen, von Freudenboten, die bereits auf dem Weg sind in diese Welt hinein. Und dann haben wir als vorgeschlagenen Text die Epistel aus dem Philipperbrief, wo der Apostel Paulus eine wiederholte Aufforderung an die Gemeinde in Philippi loslässt, dass sie sich freuen sollen. Freuen, 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 denn der Herr ist nahe, sagt Paulus. Und dann haben wir das Evangelium von besucht Marias bei Elisabeth. Wir haben letzte Woche die Predigt darüber gehört. Da hat Maria die Elisabeth besucht, die Mutter von Johannes dem Täufer. Und seinen Höhepunkt hat dann das Ganze im Lobgesang der Maria, im sogenannten Magnificat, wo Maria diesen bedeutenden Satz ausspricht, ja lobt, ja singt. Sie sagt, meine Seele freut sich über Gott, meinen Heiland. Und nun unser Predigttext heute Morgen zum vierten Advent. Er ergänzt alle diese Lesungen, die sonst vorgeschlagen sind für diesen Sonntag, vorzüglich, indem uns nämlich hier auf eine ganz besondere Art und Weise die Maria, die Mutter von Jesus, vor Augen gemalt wird, wie diese Maria reagiert auf die Botschaft des Engels, wie sie reagiert auf Gottes gnadenhaftes Handeln zum Heil für alle Welt. Es ist ja interessant, wenn man diese ganzen Verse im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums im Zusammenhang liest. Da gibt es für diese junge Frau, für diese Jungfrau Maria, überhaupt keine Unklarheit darüber, wem sie das neue Leben schenken soll, wen sie gebären soll. Und dieser Maria, es wird ihr ja auch nicht überlassen, wie sie dieses Kind mit Namen nennen soll. Die Maria braucht sich darüber überhaupt keine Gedanken zu machen. Es ist alles vorbereitet, es ist alles geregelt. Jesus soll der Name dieses neugeborenen Kindes sein. Und an dieser Tatsache konnte Maria bereits erkennen, an diesem Namen Jesus, dass durch ihren Sohn Entscheidendes in dieser Welt geschieht. Dass Gott durch diesen Jesus, durch dieses neugeborene Kind, die Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk und der Völkerwelt voranbringt. Denn Jesus heißt übersetzt, der Herr hilft. Also in Jesus kommt der lebendige Gott, der Schöpfer in der Himmel und Erde, als Mensch auf diese Welt, um uns zu helfen. Und durch die Botschaft von dem Engel Gabriel, da wird Maria auch das Amt beschrieben, das dieser neugeborene Sohn ja erhalten soll. Es ist das Amt des Königs. Auf dem Thron Davids wird er sitzen, so die Verheißung, und in all seinem Tun von Gott, seinem Vater, geführt und geleitet werden. Dieser Sohn, den die Jungfrau Maria auf die Welt bringt, er ist für einen ganz besonderen Dienst ausgesondert. Der Dienst lautet, er soll die göttliche Gnade auf diese Welt bringen. Er soll die göttliche Gnade sichtbar erscheinen lassen mitten unter uns. Und zwar in eine Welt hinein, die umgeben ist von vielen Todesschatten. Und wenn wir gerade im Moment unter dieser Krise in unsere Welt hineinschauen, auch in unser Volk hineinschauen, da sehen wir das Elend, das es auf diesem Globus auch gibt. Dass Krankheit, Seuchen eben nicht nur eine Sache sind vom fernen Afrika, sondern dass diese Welt seit dem Sündenfall immer wieder überzogen wurde von Krankheit und Seuchen und Tod. Und diese ja, kraftvolle Macht des Todes, diese Todesschatten über uns liegen und uns im Moment ganz nahe kommen. Diese Todesschatten, sie gibt es, weil wir Menschen uns nicht an das gehalten haben, was Gott von uns wollte. Dass wir das Vertrauen zu dem lebendigen Gott gebrochen haben. Wir kennen alle die Paradiesgeschichte von Adam und Eva mit ihrem Ungehorsam. Und dieser Ungehorsam ist seither in aller unserer Menschenherzen drin. Und durch diesen Ungehorsam trennt sich der Mensch von dem lebendigen Gott. Er trennt sich von dem Heil, das Gott für uns vorgesehen hat. Und nun, Maria soll nun die leibliche bergende Hülle sein für die Gnade Gottes, die in dieser Welt erscheint. Die bergende Hülle für den Sohn Gottes, der durch Maria irdische Gestalt empfängt, der Fleisch und Blut annimmt. Also durch ein Menschenkind hindurch, durch den Leib der Maria hindurch, ereignet sich das Erscheinen des Gottessohnes, die Menschwerdung Gottes hier auf Erden. Und von diesem Leib aus nimmt sich dann, da geht dann dieser ganze Lauf der Gnade um die ganze Welt hinaus. Diese junge Frau, das müssen wir uns einmal vorstellen, mal kurz hineinversetzen, was da in ihr vorgeht, was die vielleicht gedacht haben mag. An ihrem eigenen Leibe soll die Liebe Gottes zur Rettung der ganzen Welt sichtbar werden. Durch sie hindurch soll diese Liebe in diese Welt hineingeboren werden. Und es ist tatsächlich so, das ist ja von Menschenverstand her kompletter Irrsinn, unmöglich. Und deshalb heißt es ihr so schön von dem Engel, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Es ist Gottes Handeln, das sich hier vollzieht an der Jungfrau Maria. Ja, und nun, liebe Gemeinde, können wir fragen, auf welche Art und Weise soll Maria zur Mutter Jesu werden? Es ist interessant, das alles soll sich nicht so ereignen, als die Maria plötzlich überfallen würde, als hätte sie keine Ahnung davon, was ihr geschieht. Nein, ihr wird das vorher angekündigt. Ihr wird vorher genau gesagt, was geschehen wird. Sie wird mit hineingenommen in diesen Prozess der Menschwerdung Gottes. Und deshalb hat Gott seinen Erzengel Gabriel gesandt, um der Maria das alles Stück für Stück deutlich zu machen und zu verkündigen. Und weil dieser Maria trotz der Rede des Engels diese Botschaft zunächst unverständlich ist, da richtet diese junge Frau wahrscheinlich mit schlotternden Knien eine Frage an den Engel. Sie ist höchst erschrocken. Eine Frage, bei der es ihr um ihr eigenes Herz geht, um ihre eigene Reinheit als junge Frau im Volk Israel, um ihre Reinheit des Leibes und des Herzens. Sie fragt den Engel: Wie soll das alles zugehen? Ich weiß doch von keinem Manne. Wir sehen also, wie menschlich Maria hier reagiert. Sie hat natürlich gedacht, was werden die anderen sagen, wenn anders an mir alles sich vollzieht? Und sie weiß natürlich, sie war noch nie mit einem Mann zusammen. Sie war auch vor der Ehe mit dem Josef natürlich ihrem Manne treu. Und die Antwort, die der Maria zuteil wird, ja, die ist hochinteressant. Das ist eine Antwort, liebe Gemeinde, bei der man weder verlegen wird, noch wo man lang überlegen muss, wie das alles passiert, sondern es ist eine ganz schlichte Antwort, ein schlichtes Reden Gottes, wie es Gott so oft mit uns Menschen macht, weil Gott eben sieht, dass das Herz von der Maria so besorgt und so bange ist. Maria bekommt mit einfachen Worten zu hören: Es ist Gott selbst, der in dir, in deinem Leibe, das neue Leben schafft. Dieses Kind ist Gottes Werk. Dieses Kind, das du empfängst, ist nicht Menschenwerk. Es ist der Schöpfergeist Gottes, der Heilige Geist, der mit seiner Kraft über dich kommt. Ich glaube, liebe Gemeinde, wir dürfen in diesem Moment ganz an den Anfang zurückdenken, an die Schöpfung der Welt. Wie heißt es dort? Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und Gott sprach: Es werde. So können wir uns das vorstellen, dass der Geist Gottes über Maria war und Gott sprach: Es werde, und dieses Kind entstand in ihrem Leibe. In dieser Maria ist der gnädige Schöpfer Gott am Handeln und am Wirken. Er lässt in ihr etwas entstehen, ja, wo so nichts ist, was normalerweise dazugehört, wenn ein Kind geboren wird auf dieser Welt. Die Maria muss lernen, dass ohne jegliches Zutun von Menschen, ohne Zutun ihres Verlobten Josef, dieses Kind in ihrem Leibe entsteht und heranwächst. Und nun kommen wir zur nächsten spannenden Frage. Ja, wie reagiert Maria auf diese Botschaft, auf diese Verkündigung des Engels? Maria antwortet in ebenso schlichten Worten: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Maria, voller Vertrauen, gibt sich dieser Auserwählung hin. Sie fängt nicht an, dagegen zu kämpfen oder so irgendetwas, sondern sie gibt sich voller Demut in das Wollen Gottes hinein: Ich bin des Herrn Magd. Sie ist bereit, sich zur Verfügung zu stellen für diesen Heilsplan Gottes, der durch sie auf dieser Welt ja geboren wird. Maria gehorcht also ihrer göttlichen Berufung, und zwar ohne jedes Wenn und Aber. So stelle ich mir, liebe Gemeinde, schlichten Kindesgehorsam vor. Und ich glaube, an dem Punkt dürfen auch wir lernen, was es heißt, Gottes Wort zu vertrauen, sich diesem Wort ganz hinzugeben, es anzunehmen, schlichter Kindesgehorsam, mehr nicht. Es geht jetzt auch für uns nicht darum, an dieser Stelle nun zu fragen, so machen es ja manchmal Theologen und gehen an diese Erzählung ran und sagen, ja, was wäre eigentlich gewesen, wenn Maria hier nicht gehorsam gewesen wäre? Wenn sie gesagt hätte zu dem Engel, nein, mit mir nicht, such dir doch eine andere. Wenn sie weggelaufen wäre, wenn sie sich nicht zur Verfügung gestellt hätte. Ich glaube, das sind Fragen, liebe Gemeinde, die können in einem Menschenherzen natürlich emporkommen, aber die sollten wir einfach beiseite schieben. Die führen nicht weiter. Die führen uns zu keinem Ergebnis. Die führen uns nur zum Zweifel. Wenn die Maria so voller Gottesvertrauen war, schlichten Kindesgehorsam hatte, so können wir das doch genauso hingeben und mit Freude sehen, dass Maria Ja gesagt hat zu dem Engel, zu dem Willen Gottes. Und wir dürfen mit Maria einstimmen in diesen einfältigen, schlichten Glaubensgehorsam. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Wäre das nicht auch ein rechter Umgang mit dem, was Gott zu uns redet? Ein schlichter Kindesgehorsam, wenn wir sagen, ja, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Dass wir Ja sagen zu dem, was Gott zu uns redet, auch wenn wir noch nicht wissen, wohin das führen wird. Auch wenn wir nicht verstehen, warum das jetzt Gott in unserem Leben gerade so haben will, dass wir aber neu lernen, an dieser Maria uns hinzugeben, wenn Gott zu uns redet, uns einzufinden voller Demut in seinen Willen. Ich komme zur nächsten Fragestellung. Wie sollen wir jetzt 2000 Jahre später über die Maria, die Mutter Jesu, denken? Und wenn Sie nur etwas Weniges wissen aus der Kirchengeschichte, so kennen Sie die Streite in der Christenheit darum, wer Maria wirklich ist, wer sie auch für uns ist. Die Orthodoxen, die Katholiken, die Protestanten, alle haben eine andere Auffassung über Maria. Und es liegt auf der Hand, ja, man kann über Maria richtig oder man kann über Maria falsch denken. Ich denke, man liegt auf jeden Fall falsch, wenn man über Maria denkt, sie wäre etwas, ja, ein ganz besonders herausgehobener Mensch, dem quasi göttliche Ehren zustehen würden. Wenn man diese Maria also selber auf einen Thron setzt und diese Maria gar anbetet. Wenn wir Menschen so etwas tun, ja, dann sind wir wirklich auf einem falschen Wege. Dann nehmen wir auch nicht ernst, was Maria selbst von sich dachte und gesagt hatte. Ich bin des Herrn Magd. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass wir falsch über Maria denken. Wenn wir sagen, naja, das war eine wie du und ich, gar nichts Besonderes, ist eigentlich ziemlich egal. Wir könnten das erste Kapitel des Lukas-Evangeliums getrost beiseite schieben. Das sind alles wunderbare Märchen von damals, aber mit uns heute hat das nichts zu tun. Und eine Jungfraugeburt, naja, lassen wir das am besten beiseite. Wenn man Maria so wenig beachtet und beiseite schiebt, dann denkt man eben auch falsch über sie. Ja, aber wie sollen wir nun über Maria denken? Ich denke, am besten ist es so, wie der Engel Gottes über Maria gedacht hat. Stimmen wir ein in dieses Wort Gottes, das der Engel ausrichtet. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Genau so dürfen wir über Maria denken, nicht mehr und nicht weniger. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Also das heißt zunächst einmal, diese Maria ist tatsächlich eine auserwählte, besondere Frau von Gott begnadet, den Messias auf die Welt zu gebären. Keine einzige andere Frau, die jemals auf diesem Globus gelebt hat oder gelebt oder leben wird, wird in dieser Art und Weise als Begnadete Gottes dastehen. Hier ist Maria einmalig. Und das brauchen wir auch als Protestanten überhaupt nicht kleinzureden oder auf Seite zu schieben. Maria ist die Begnadete, von Gott begnadet, der Herr ist mit ihr, sie ist die Mutter des Sohnes Gottes, unseres Heilandes. Ja, so ist Maria. Diese Maria, sie steht damit ja an einer ganz besonderen Stelle der Heilsgeschichte Gottes. Sie ist herausgehobener als jeder von uns, die wir hier sitzen. Aber nicht eben, weil sie besondere Verdienste hatte, weil sie besondere Werke vollbracht hatte, sondern das Herausgehobene an Maria ist allein die Gnade Gottes, die sie überschattet hat. Die Gnade Gottes, die durch den Heiligen Geist dieses Kind hat in ihrem Leib entstehen lassen. Die Gnade Gottes, die dieser Maria begegnet ist. Das ist das Besondere an Maria. Also wir preisen, liebe Gemeinde, die Maria nicht als Person. Als Person war sie eine genauso wie du und ich. Aber wir preisen sie, weil die Gnade Gottes in ihr erschienen ist, in ihr dieses Kind erzeugt hat und weil dieses Kind derjenige ist, der unser Leben aus dem Verderben gerissen hat. Ich glaube, auf diese Art und Weise können und müssen gerade wir als Protestanten es immer wieder neu lernen, richtig über Maria zu denken. Von ihr können wir lernen, diesen vertrauensvollen, einfachen Glauben, der Gott eben alles zutraut und der alles von Gott erwartet. Und an Maria können wir auch lernen, Gott zu bitten, dass er uns eben genauso einen Glaubensgehorsam schenkt, wie ihn Maria in ihrem Herzen trug. Einen Glauben, der einfach sich hingibt und Ja sagt, wenn Gott zu uns redet. Einen Glauben, der alles eigensüchtige und eigenmächtige Wollen von uns Menschen auf dieser Welt beiseite schiebt. Einen Glauben, der sich immer wieder neu öffnet für das Reden Gottes und empfangen will, was Gott durch uns auch tun will. Liebe Glaubensgeschwister, ich glaube, die Maria, die Mutter Jesu, ist so ein Vorbild geworden für uns alle. Ein Vorbild für die ganze Kirche, für die Orthodoxen genauso wie die Katholiken und auch für uns Protestanten. Denn so wie diese Maria ganz geheimnisvoll das Allerheiligste, den Sohn Gottes, in sich trug, so trägt eben nun auch die Kirche den Herrn in diese Welt hinein. Die Kirche auf Erden trägt den Herrn Jesus in sich. So wie Maria durch das Wort und den Heiligen Geist den Sohn empfängt, so empfängt ihn die Kirche durch das Wort Gottes und den Heiligen Geist. Und so wie Maria diesen Herrn zur Welt bringen darf, so trägt die Kirche diesen Herrn durch Wort und Sakrament in diese Welt hinein. Maria ist Magd, nicht Herrin. Und so ist auch diese Kirche nicht Miterlöserin, aber dennoch, sie trägt diesen Herrn in sich und mit sich und sie trägt ihn hinaus in alle Welt. Das ist doch der Missionsauftrag, den Jesus uns gegeben hat. Und diesen Missionsauftrag dürfen wir voller Freude erfüllen. Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Genau diese Freude dürfen doch auch wir als Kirche und als Gläubige in unseren Herzen tragen. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Wir feiern Weihnachten, weil der Sohn des Höchsten erschienen ist mitten unter uns. Der Retter und Heiland ist erschienen. Genau das feiern wir doch in wenigen Tagen. Und genau das Gleiche bedenken wir doch auch, wenn wir Passion und Ostern feiern. Denn das gehört doch alles zusammen. Es ist doch mit der Geburt Jesu nicht zu Ende gewesen, sondern der Heilsweg Gottes ist doch weitergegangen mit dem Leben Jesu, mit seinem Sterben, mit seiner Auferstehung. Weihnachten ohne Karfreitag und ohne Ostern, das wäre nur ein romantisches, süßes Fest für die Menschen auf Erden. Es würde ihnen aber allein noch keine Erlösung bringen. Jesus ist doch geboren worden, um zu sterben. Er ist gekommen, um für uns in den Tod zu gehen, um das ewige Sühn- und Erlösungsopfer darzubringen, damit unser Leben eben nicht unter diesen Todesschatten verbleibt, sondern dass wir erlöst werden durch den Erlöser. Das war doch der Zielpunkt, warum Gott Mensch geworden ist, warum er in der Maria oder durch Maria zu uns auf die Erde kam. So geschah es also alles damals, liebe Gemeinde. Und heute? Heute eben begegnet uns Jesus auch. Er ist mitten unter uns gegenwärtig, weil seine Verheißung gilt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Das ist übrigens auch ein gutes Argument dafür, dass allein zu Hause digital am Fernseher zu sitzen nur eine schwache Notlösung sein kann in Krisenzeiten, dass wir aber als Gemeinde vor allem die Gemeinschaft brauchen, das Zusammensein brauchen, weil unser Herr mitten unter uns ist. Das ist doch nicht wie bei einem Verein, wo man fröhlich zusammen ist und dann wieder fröhlich nach Hause geht. Nein, wir leben in der Verheißung, dass Gott mitten unter uns ist, dass der Heiland erschienen ist, dass der Heiland uns nahe ist, dass der Heiland Tag für Tag in der Woche mit uns geht und mit uns lebt. Und dass wir in besonderer Weise ihn sonntags feiern dürfen, sein lebendiges Wort hören dürfen und ihn im Brot und Wein schmecken und sehen dürfen, ihn aufnehmen dürfen in unseren Leib. Es sind bis zum Heiligen Abend, liebe Gemeinde, noch 4 Tage. 4 Tage der Vorbereitung. Und ich bitte euch, bereitet euch nicht nur vor für die Familienfeier, bereitet euch vor allem vor für das Kommen des Herrn. Bereiten wir uns als Gemeinde auf die Ankunft des Retters Jesus Christus vor und feiern wir, dass er vor 2000 Jahren erschienen ist und feiern wir, dass er wiederkommen wird, um alles zu vollenden. Dann wird auch den Juden die Binde von den Augen genommen, sie werden ihren Heiland erkennen und das Reich Gottes wird sichtbar werden in dieser Welt, liebe Gemeinde. Das ist doch wunderbar, dass wir eines Tages als Christen mit den Juden, mit dem erwählten Volk Gottes gemeinsam den Messias feiern können. Ich freue mich so sehr auf diesen Zeitpunkt. Und dann haben wir vielleicht auch etwas gelernt bis dahin von der Freude der Juden auf ihren Messias. Wenn wir alle gemeinsam einmal Weihnachten feiern werden, wenn wir gemeinsam rufen und bekennen werden, Christ, der Retter, ist da. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen. O komm, du Morgenstern. Dieses Lied hören wir nun vorgetragen, ja, und stimmt alle mit ein in dieses adventlich schöne Lied.